Ja, guten Abend, liebe Geschwister. Ich darf euch alle ganz herzlich begrüßen, hier, die ihr in diesem Raum seid, aber auch alle, die uns vielleicht jetzt per Telefon zugeschaltet sind oder die irgendwann in der Zukunft auch dann diese Stunde noch auf CD und MP3 danach hören. Ja, wir durften ja heute schon einen gesegneten Nachmittag hier auf unserer schönen Wiese in der Gemeinschaft verbringen, beim Singen, beim Spielen. Und ich habe jetzt mal nachgezählt, das ist heute Abend schon der 9. Bibelvortrag, den wir jetzt auf dieser Freizeit hören dürfen. Und da habe ich mir gedacht, dass es wirklich seine Gnade ist, dass wir hier noch so in Frieden und Freiheit zusammenkommen dürfen und einfach in dieser Gemeinschaft noch unverboten uns auf sein Wort konzentrieren dürfen, uns aneinander freuen dürfen, uns gegenseitig zusprechen dürfen. Und auch heute Abend schenkt unser treuer Herr uns wieder Zeit und Gelegenheit, noch einmal heute diesen Tag unter seinem Wort zu beschließen. Ich darf noch Grüße aus München weitergeben, und zwar Sabine Zech lässt die ganze Freizeit herzlich grüßen.
Grüß mal wieder zurück.
Ja. Jawohl, nehmen wir gerne mit die Grüße. Unser lieber Bruder Albrecht fährt ja heute fort mit seinen Betrachtungen oder mit den Betrachtungen über den Epheserbrief. Heute kommen relativ viele Verse dran, deswegen mache ich jetzt die Einleitung auch ganz kurz. Das Thema heute lautet, werdet Nachahmer Gottes. Und dazu darf ich noch die Verse Epheser 4 ab Vers 17 bis zum Ende vom Kapitel 4 lesen. Folgendes sage ich nun und bezeuge es im Herrn. Führt euren Lebenswandel nicht länger so wie die Nationen, deren Denken und Sinnen auf das Nichtige gerichtet ist. Ihr Verstand ist verfinstert und dem Leben Gottes stehen sie fremd gegenüber, wegen der Unwissenheit, die in ihnen ist, wegen der Verhärtung ihres Herzens. Abgestumpft, wie sie sind, haben sie sich dem zügellosen Wesen ergeben, um jede Art von Unreinheit mit Gier auszuüben. Ihr aber habt den Christus so nicht kennengelernt, wenn ihr wirklich von ihm gehört habt und in ihm unterrichtet worden seid, wie es der Wahrheit und Wirklichkeit in Jesus entspricht. Dass ihr, was den früheren Lebenswandel betrifft, den alten Menschen abgelegt habt, der an den trügerischen Begierden zugrunde geht, dagegen erneuert werdet im Geist eurer Gesinnung und den neuen Menschen angezogen habt, der gottgemäß erschaffen worden ist, in Gerechtigkeit und Heiligkeit der göttlichen Wahrheit. Habt darum die Lüge abgelegt und redet Wahrheit, ein jeder mit seinem Nächsten, denn wir sind untereinander Glieder. Beim Zürnen sündigt nicht, lasst die Sonne über eurem Zorn nicht untergehen und gebt dem Teufel keinen Raum. Wer gestohlen hat, stehle nicht mehr, sondern arbeite und schaffe mit den eigenen Händen das Gute, das es ihm ermöglicht, dem Bedürftigen etwas mitzuteilen. Kein hässliches Wort komme aus eurem Munde, sondern was gut ist, zur Erbauung, wo es Not tut, damit es den Hörenden Gnade darreiche. Und betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes, mit dem ihr auf den Tag der Erlösung hin versiegelt worden seid. Bitterkeit, Wut, Zorn, Geschrei und Lästerung, das alles sei fern von euch, samt aller Bosheit. Werdet vielmehr freundlich und herzlich zueinander und vergebt einander, wie auch Gott in Christus euch vergeben hat. Wir wollen noch zusammen beten. Ja, lieber treuer Vater, durch und in unserem Herrn Jesus Christus, wir danken dir jetzt wieder für diese Abendstunde, die wir jetzt unter deinem beglückenden und reichmachenden Wort verbringen dürfen. Vater, danke, dass du es bist, der jetzt zu uns durch deinen Geist spricht. Und wir haben jetzt diese Worte gehört, die so ganz praktisch sind, die uns in unseren Alltag hineinsprechen, die genau die Dinge ansprechen, an denen es uns oft noch mangelt, weil wir ja hier noch im Fleisch sind oft. Vater, hab du Dank, dass du es bist, der uns füllt, so wie wir es gestern Abend auch gehört haben, dass wir Gefäße deiner Herrlichkeit sein dürfen und dass, wenn dein Geist in uns Raum und Wohnung genommen hat und immer mehr in uns groß wird, dass wir dann all die Dinge tun können, von denen wir jetzt gelesen haben, Aus uns heraus, aus unserem alten Wesen heraus sind wir dazu nicht in der Lage. Aber du hast uns herausgenommen aus diesem Alten und uns ins Neue hinein, ins Leben und Licht hineingestellt. Und so dürfen wir jetzt solche sein, die wachsen dürfen, die dahin gelangen dürfen und die sich verändern lassen dürfen, die, so wie wir es auch die Tage gehört haben, sich einrenken lassen in den Leib deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus. Danke, Vater, dass du ja uns jetzt diese Tage hier schenkst. Danke für alles, was wir hier hören dürfen, an Gemeinschaft erleben dürfen. Ja, Vater, lass uns die Zeit auskaufen, die du uns jetzt schenkst, die Gnadenzeit. Und so wollen wir dich jetzt auch bitten, dass wir jetzt ja im inneren Menschen uns jetzt konzentrieren können auf dein Wort, dass dein Geist für jeden Einzelnen jetzt das lebendig macht und in uns wach ruft, was für jeden Einzelnen dran ist. Und schenke auch unserem lieben Bruder Albrecht jetzt die richtigen Worte, stärke du ihm und gib ihm Freimut zum Reden. Wir wollen jetzt auch die Kinder noch anbefehlen, die jetzt schon ja im Bett sind oder sich auf dem Weg ins Bett machen. Segne du auch ihren Schlaf jetzt. Danke, dass sie diese Gemeinschaft hier erleben, erfahren dürfen, dass Samen ausgestreut werden darf in der Kinderstunde und dass sie sich so auch einfach gestärkt wissen dürfen, wenn es dann auch wieder in den Alltag hineingeht, in die Schule, wo sie das dann alles nicht mehr haben. Ja, Vater, auch das ist ein großes Geschenk und so befehlen wir sie dir an. Aber auch alle Geschwister, die ja jetzt nicht hier sein können, die vielleicht mit gerne auf diese Freizeit gefahren wollten und nicht konnten, auch sie dürfen wir dir anbefehlen. Dein Geist ist nicht an Ort und Raum und Zeit gebunden, sondern er wirkt. Und so dürfen wir sie dir auch anbefehlen, dass dein Geist sie am inneren Menschen stärkt. Und so loben und preisen wir dich, Vater. Dir sei alle Herrlichkeit. Amen.
Amen.
Ja, wir wollen jetzt noch ein Lied singen, und zwar das Lied 614. Das könnt ihr eigentlich auch gleich aufgeschlagen lassen, weil wir singen jetzt zu Beginn die Strophen 1 bis 3 und am Schluss 4 bis 6. Wobei ich sehe gerade, wir machen vielleicht eine Pause dazwischen und schlagen dann noch ein anderes Lied auf. Also dann einfach jetzt das Lied 614 und die Strophen 1 bis 3.
Guten Abend, liebe Geschwister. Ja, am Ende dieses ereignungsreichen Tages Möge der Herr noch weiter Gnade geben, damit wir auch frisch hören können. Und sollte jemand müde werden, darf er ruhig die Hand heben. Oder aufstehen.
Kurz vor Einschlafen.
Ja. Und wir sind ja jetzt an einem Thema, das uns näher geht. Ja, weil es um Ermahnungen geht. Und die sind manchmal nicht allzu einfach zu ertragen. Und so möge der Herr Gnade geben zum Reden und zum Hören, dass das Wort so geredet wird, wie der Herr das möchte. Würdig dem Christus leben, werdet Nachahmer Gottes. Wir fangen an mit dem ersten Teil des Restes von Kapitel 4. Hier erhält jedes Glied am Leibe Christi allgemeine Ermahnungen. Es sind ja im Epheserbrief, weil er wahrscheinlich ein allgemeiner Rundbrief war, nicht spezielle Gemeindesituationen genannt, noch einzelne Namen, etwa von Personen wie zum Beispiel Evodia und Syntyche in Philipper 4, die eine ganz persönliche Ermahnung bekommen haben, sondern es sind allgemeine Ermahnungen. Damit sind sie wieder komplett verbindlich. Und wie wir schon sagten, sind diese Ermahnungen Teil des Evangeliums des glückseligen Gottes. Wir wollen sie nun nacheinander durchgehen, jedoch, wie wir am Anfang gesagt haben, in unserer Abgrenzung, dass wir nicht jede Ermahnung im Detail behandeln können. Das geht einfach nicht. Aber um den Überblick zu bekommen, ist es gut, wenn wir einfach alles mal ansprechen und da und dort durch ergänzende Worte der Schrift unterstützen. Wie ernst Paulus die Ermahnungen sind, und zwar gerade angesichts der baldigen Entrückung der Versammlung, das zeigt er uns in 2. Thessalonicher 3, 6 und 7. Der Paulus hat sich ja aufgrund der heilsgeschichtlichen Situation, in der er sich befunden hat, ja wirklich mit der Entrückung gerechnet. Das sehen wir ganz klar in den Thessalonicher Briefen. Und es hätte ja auch sein können, hätte Israel den Aufruf zur Buße der 12 Apostel in Jerusalem befolgt. Ja, nehmen wir mal das als den geoffenbarten Willen, ja, Gottes. Der war genauso. Und deshalb schreibt er da: Wir gebieten euch aber, Brüder, im Namen unseres Herrn Jesus Christus, dass ihr euch zurückzieht von jedem Bruder, der unordentlich wandelt und nicht nach der Überlieferung, die ihr von uns empfangen habt. Denn ihr selbst wisset, wie ihr uns nachahmen sollt. Denn wir, und da ist Paulus, Silvanus und Timotheus gemeint, die diesen Brief mitverantwortet haben, die stehen gleich im ersten Vers mit drinne. Wir haben nicht unordentlich unter euch gewandelt. Nun gehen wir in den Vers 17, da sagt Paulus in unserem Text: Wir sollen nicht mehr oder nicht wie die Nationen wandeln oder leben. Vers 18 kennzeichnet die Nationen durch Lehre des Denkens, und zwar mit zwei E, ja, Lehre, verfinstert am Verstand. Vom griechischen Wort her könnte man auch sagen, verfinstert am Durchdenken. Oder am Zuende-Denken. Ja? Man merkt ja im Gespräch manchmal mit Außenstehenden, dass sie ein Stück weit mitgehen und dann verschwimmt die Rede in allgemeines Zeug. Ja? Sobald es irgendwo zentral die Person trifft, wehrt man sich. Ja? Das passiert auch uns als Gotteskinder, wenn wir direkt ermahnt werden, ja? Dass wir dann versuchen, irgendwie auszuweichen. Und genau dieses Nicht-zu-Ende-Denken ist da gemeint. Römer 1, 21, dort heißt es, weil sie eben die allgemeine Menschheit Gott kennend oder erkannt habend ihn weder als Gott verherrlichten noch ihm Dank darbrachten, sondern in ihren Überlegungen in Torheit verfielen und ihr unverständiges Herz verfinstert wurde. Im Herzen laufen die Gedanken ab und werden bewertet. Und es fallen dort die Entscheidungen. Was dann als Rede oder als Handlung rauskommt, unterliegt immer noch der Zensur Gottes. Aber das, was ich in meinem Herzen entscheide, ist das, wonach er mich beurteilt und jeden Menschen beurteilt. Denn viele Dinge, die wir in unserem Herzen erfinden, die passen nicht in den Ratschluss Gottes, wie wir vom Daniel gehört haben, passen also nicht im Gesamtplan Gottes. Und deshalb lässt sie Gott nicht zu. Aber entschieden hat jemand trotzdem, wenn ich die erwisch, dann mache ich das und das. Und Gott verhindert es. Also ist es nicht zur Tat gekommen, aber ich habe in meinem Herzen beschlossen, irgendwas Böses zu tun. Und darüber werde ich vor Gott Verantwortung einmal Rechenschaft abgeben müssen. Und wenn jetzt in dem Herzen Entscheidungen getroffen werden, dann verfinstern die Gedanken beim seelischen oder natürlichen Menschen erst dann, wenn sie Gott als Schöpfer nicht verherrlichen, nicht akzeptieren und ihm den gebührenden Dank schuldig bleiben. Ja? Dann erst beginnt ein Verfinsterungsprozess und die Dahingabe in einen verworfenen Sinn, wie Paulus später in diesem Text schreibt. Lest es mal bitte für euch selber durch. Vers 19. Fremd dem oder ausgeschlossen vom Leben Gottes wegen der Unwissenheit. Wir können hier nicht mit entfremdet übersetzen, weil jeder Mensch von Geburt bereits durch die Sünde in seinem Fleisch vororientiert ist. Ja? Ein natürlicher Mensch, der kann sich eigentlich von Gott gar nicht mehr entfernen. Der ist schon weit weg von Gott. So wird er geboren. Und dazu kommt das Werk der Finsternis, das wir in 2. Korinther 4, 3 und 4 wie folgt beschrieben haben. Wenn aber auch unser Evangelium verdeckt ist, so ist es in denen verdeckt, die verloren gehen, in welchen der Gott dieses Äons, dieses Zeitalters, den Denksinn oder die Gedanken der Ungläubigen verblendet hat, damit ihnen nicht ausstrahle der Lichtglanz des Evangeliums der Herrlichkeit des Christus, welcher das Bild Gottes ist. Das kommt natürlich erschwerend für den natürlichen Menschen dazu. Keine Frage. Aber es gibt auch Widerstand bei Menschen, trotz sichtbarer Eingriffe Gottes in ihr Leben oder wenn sie etwas sehen, wo sie sagen müssen, das geht nicht mit natürlichen Dingen zu, da muss jemand von oben her irgendwie eingegriffen haben. Sei es zum Beispiel, dass jemand um Haaresbreite einen tödlichen Verkehrsunfall erlitten hätte, aber es nicht hat. Ja, das sind solche Eingriffe Gottes bei Menschen. Und wenn jemand jetzt darauf nicht reagiert, dann wird es problematisch. In Markus 3, Vers 4 und 5 haben wir ein bekanntes Beispiel. Dort ist ein Mensch in der Synagoge, der eine verdorrte Hand hatte. Der Herr Jesus war in der Synagoge und hat gelehrt. Und er sieht den und er wusste, dass die Pharisäer darauf warten, dass er im Sabbat was tut, was sie für nicht erlaubt erklärt haben. Er spricht zu ihnen, ist es erlaubt, an Sabbaten Gutes zu tun oder Böses zu tun? Das Leben oder ein Leben zu retten oder zu töten? Sie aber schwiegen. Und er blickte auf sie mit Zorn, betrübt in seinem Herzen, betrübt über die Verstockung ihres Herzens. Und ich denke, wenn wir mit der Haltung uns in der Welt bewegen, dann können wir das maximale an Zeugnis abgeben. Ja? Wenn wir in unserem Herzen betrübt sind, dann dürfen wir uns durchaus mal aufregen über das Böse, was wir geschehen sehen. wie der Johannes gestern Abend so verschiedene Dinge genannt hat. Aber die Betrübnis im Herzen wegen des Unglaubens, die hält uns dann zurück, dass wir uns versündigen dabei. Das ist nachher wie mit dem Zorn, da kommen wir noch drauf, genau das Gleiche. Und er spricht dann zu den Menschen, strecke deine Hand aus, und er streckte sie aus und seine Hand wurde wiederhergestellt. Oder auch durch Petrus bezeugt, in 2. Petrus 3, 5 und 6, denn nach ihrem eigenen Willen oder durch ein nicht zu Ende Denken der Fakten, die schon bekannt sind, ja, ist es ihnen verborgen, dass von alters her Himmel waren und eine Erde entstehend oder bestehend aus Wasser und durch Wasser, durch das Wort Gottes, durch welche, das bezieht sich auf das Wasser in Vers 5, der damalige Kosmos vom Wasser überschwemmt unterging. Und da geht es ja nicht um die Sintflut, weil ja Himmel und Erde im Wasser untergegangen waren. Und es ist interessant, dass der Petrus sagt, wenn jemand sowas das ablehnt, dann tut er das wider besseres Wissen. Durch ihren eigenen Willen. Und das ist dann besonders schwierig. Und damit ist klar, dass ein Verfinsterungsprozess in den Gedanken solch eines Menschen stattfindet. Und dann brauchen wir nichts anderes mehr erwarten als Finsternis. Vers 18, jetzt in unserem Text. Die Unwissenheit ist bereits ein Gericht Gottes. Eine Dahingabe an den Eigenwillen des Menschen, den uns so manche, leider auch Glaubende unter ihnen, als freien Willen verkaufen wollen. Ja, der es aber nicht ist. Vers 20 bis 24, jetzt in unserem Text in Epheser 4, das ist wieder ein Einschub von einem Lehrinhalt. So wie der Paulus auch seine Gebete durch Lehrinhalte unterbrochen hat, so unterbricht er auch hier seine Ermahnungen immer wieder dadurch. Christus, der zweite oder auch letzte Adam, ist hier ein Gegensatz zum ersten Adam und in allen seinen Nachkommen. In Jesus ist Wahrheit, daher ist er die Wahrheit persönlich selber. Nach seinem eigenen Zeugnis, Johannes 14, Vers 6, die Wahrheit und das Leben, in dem niemand zum Vater kommt, außer durch ihn. Vers 22, haben wir abgelegt den alten Menschen. Das ist eine Tatsache, abgelegt den alten Menschen. Römer 6, 6 und 7 dazu. Indem wir dieses wissen oder erkennen, dass unser alter Mensch zusammen mitgekreuzigt worden ist, auf dass der Leib der Sünde abgetan sei, dass wir der Sünde nicht mehr als Sklaven dienen. 7. Denn wer gestorben ist, der ist freigelassen von der Sünde. Freigelassen in dem Sinn, dass sie ihn nicht mehr zwanghaft unter Kontrolle halten kann, sondern der, der freigelassen ist, der kann jetzt selber entscheiden, mache ich das Böse, das ich jetzt gerade von meinem alten Wesen her will, oder lasse ich das bleiben. Angezogen, der nächste Punkt, den neuen Menschen, der ist Gott entsprechend, das heißt seinem Wesen entsprechend, geschaffen in Gerechtigkeit und geheiligt sein. Römer 6, Vers 4 dazu. So sind wir nun zusammen mit ihm begraben worden durch die Taufe auf den Tod, auf das, gleich wie Christus aus den Toten auferweckt worden ist, durch die Herrlichkeit des Vaters, also auch wir in der Neuheit des Lebens wandeln. Die Taufe auf den Tod erklärt der Herr Jesus in Lukas 12, Vers 50 und sagt dort, er müsse mit einer Taufe getauft werden und es sei ihm bang, wie sie vollzogen ist. Mit dieser Taufe sind wir losgekauft, nicht mit irgendwelchen anderen Taufen. Ja? Ganz wichtig an der Stelle festzuhalten. Wir können das jetzt so ausgestattet und daher erwartet, wir können jetzt also in der Neuheit des Lebens wandeln. Wir können der Sünde absagen, weil wir von ihr eigentlich freigelassen sind. Daher sagt Paulus in 2. Korinther 5,17, wenn jemand in Christo eine neue Schöpfung ist, da ist das Alte vergangen, sprich der alte Mensch abgelegt. Siehe, Neues ist geworden. Es ist nicht alles neu geworden. Was fehlt? Der Leib. Der Geistleib fehlt. Wenn der nämlich da wäre, dann bräuchten wir uns der Sünde nimmer für tot rechnen. Ja? Dann wäre die ja auch nimmer da. Ja? Also wir sehen, die Bibel ist ganz konsequent logisch. Nicht alles ist jetzt neu, sondern die Sünde ist noch im Fleisch. Damit niemand in Römer 8 zu sehr in Höhenflüge abdriftet, steht in Vers 10, wenn aber der Christus in euch ist, so ist der Leib tot der Sünde wegen. Ja? Ein Vers, ganz klare Verhältnisse, wie wir jetzt geschaffen sind. Und deshalb brauchen wir auch die Ermahnungen. Vers 21 sind wir sogar Gott, nach Vers 21 in 2. Korinther 5 sind wir ja sogar dem Geist nach zur Gerechtigkeit Gottes geworden. Ja, das ist ein Begriff, den wagt man fast nicht auszusprechen, wenn er nicht geschrieben stände. Ja. In 1. Korinther 6, Vers 11, da heißt es, wir sind abgewaschen, geheiligt, und gerechtfertigt in den Namen des Herrn Jesus und in dem Geist Gottes, in welchem wir ja auch in den Leib des Christus hineingetauft worden sind. Kolosser 3, Vers 12 hatten wir auch schon gelesen. Wir sind Auserwählte Gottes, Heilige und Geliebte. Und darum läuft jetzt in uns ein Erneuerungsprozess in der Gesinnung, das heißt, in unserem Denkrahmen, ja, wo sich unsere Gedanken drinne abspielen. Ja. Der Denkrahmen war im natürlichen Menschen durch fleischerne Ideale besetzt. Ja. Und wenn wir neu werden, dann werden diese fleischernen Dinge langsam durch geistliche Dinge ersetzt. Und wir lernen, göttlich zu denken, schriftorientiert zu denken. Dem alten Menschen abgelegt haben, folgt natürlich unmittelbar das Ansehen des neuen Menschen. Auch da gibt es keinen Zwischenzustand. Ja, das ist das Gleiche, wie wir gesehen haben, man ist entweder im Fleisch oder im Geist. Also trägt man entweder den alten oder den neuen Menschen. Verwischungen sind nicht schriftgemäß. 2. Timotheus 1, Vers 13, dort lernen wir, dass die Verwandlung unseres Denkens dadurch geschieht, dass wir das Bild gesunder Worte haben oder festhalten. Ja? Wenn ich etwas habe, dann kann ich das auch festhalten. Wenn ich es nicht habe, kann ich es nicht festhalten. Also muss ich dafür sorgen, dass ich mein Denken durch Bilder gesunder Worte der Schrift vermehre. Und diese Worte Gottes sind eben Geist und Leben. Der Herr Jesus hat gesagt, meine Worte sind Geist und Leben. Und das hat er schon zu seinen Lebzeiten gesagt. Wie viel mehr gilt es, was er aus seiner erhöhten Position dem Paulus geoffenbart hat. Und das ist ja nicht ein Widerspruch zu dem, was er früher auf der Erde sagte. Denn der Herr Jesus hat viele, viele, viele universale Aussagen gemacht. Zwangsweise ändert sich mit dem neuen Denken auch unser Wandel. Das praktische tägliche Leben, das Paulus in 2. Korinther 5 so charakterisiert, in Vers 15 und 16, und er ist für alle gestorben, auf dass die, welche leben, nicht mehr sich selbst leben, sondern dem, der für sie gestorben ist und ist auferweckt worden. Daher kennen wir von nun an niemand mehr nach dem Fleisch. Wenn wir aber auch Christum nach dem Fleische gekannt haben, so kennen wir ihn jedoch jetzt nicht mehr also. Und wer da ein bisschen drüber nachdenkt, der wird mir zustimmen und mit mir einig sein, dass ich sage, das ist eine der härtesten Ermahnungen, die wir in der Schrift haben. Wenn ich meinem Gegenüber nicht mehr sein altes Wesen betrachten soll, mit dem ich gerade ein Problem habe, sondern den Christus, der in ihm ist, dann ist es nicht so einfach. Paulus sagt hier, daher kennen wir nun niemanden mehr nach dem Fleisch, also nach seinen fleischernen Äußerungen. Ja, wenn er zum Beispiel mir gegenüber etwas tut, wo ich sage, das ist unmöglich, ja, selbst wenn der andere das nicht in dieser Absicht getan hat, mir weh zu tun, darf ich nicht auf das sehen, was er mir antut, ja, sondern ich muss erst ihm Gnade erweisen, da kommen wir nachher dran, ja, und ich soll ihn nicht mehr wegen dem ansehen, also negativ beurteilen. Ja. Das heißt nicht, dass ich alles gutheiße, was der macht und sagt, aber ich darf es ihm nicht zurechnen, weil Gott es ihm auch nicht zurechnet. Das meint Paulus hier. Ja? Und er sagt ja dann, auch wenn wir Christum nach dem Fleisch gekannt haben, so kennen wir ihn jetzt nicht mehr also. Das heißt, das Erdenleben Jesu, das hat für uns diese Bedeutung nicht mehr, sondern das, was nach der Auferstehung gewesen ist. Ja. Und deshalb hat der Paulus wohl auch diesen Nachsatz gesagt, ja, weil durch das Sterben Jesu eben das Alte gestorben ist. Und deshalb sollen wir nicht mehr darauf sehen. Vers 25, Ermahnung, Lüge, das heißt Falsches oder Scheinwesen, sollen wir abgelegt haben. Also nicht nur Lügen reden, sondern das Scheinwesen, das ist, glaube ich, viel schlimmer. Ja? Dem wir anderen was vormachen, was gar nicht ist. Das meint hier Paulus wohl zunächst einmal. Er knüpft hier noch einmal in Vers 21 an, wo er gesagt hat, dass Wahrheit in dem Jesus ist. Das heißt, der Herr Jesus war durch und durch Wahrheit. Man kann, hier sagt man heute im umgangssprachlichen Bereich, man ist authentisch. Ja? Man ist so, wie man ist, von innen raus und hat nicht innen was anderes, als was nach draußen kommt. Wie in Vers 22 sagt Paulus etwa in Kolosser 3, 9 und 10, belüget einander nicht, warum? Da ihr den alten Menschen mit seinen Handlungen ausgezogen und den neuen angezogen habt, erneuert werdend hinein in Erkenntnis nach dem Bild dessen, der ihn erschaffen hat. Ja. Da ist wieder der Verwandlungsprozess angesprochen. Der Paulus sagt nicht, ihr müsst von heute auf morgen neu sein in eurem Wandel. Aber ihr müsst unterwegs sein. Man muss sehen, dass jemand unterwegs zum Ziel ist. Das ist dann auch zielmäßig. Zielmäßiges oder vollkommenes Leben, wie der Paulus das versteht. Ja, wie ein 100-Meter-Läufer, das reicht nicht, wenn der die letzten 10 Meter vollkommen läuft. Sondern da muss schon vom Start aus bis zum Ziel jeder Meter, jeder Zentimeter richtig gelaufen werden, weil sonst kriegt er den Preis nicht. Und zielmäßig heißt, zu jedem Zeitpunkt meiner augenblicklichen Erkenntnis, genau nach dieser Erkenntnis zu leben. Das ist vollkommen im paulinischen, sage ich es mal so, im göttlichen Sinne vollkommen. Wenn man Vollkommenheit hört, dann denkt man immer, ich darf jetzt überhaupt keinen Fehler machen. Und vor lauter Angst, keinen Fehler zu machen, machen wir genau schon den ersten. Gott will nicht, dass wir fehlerlos leben, sondern dass wir zielmäßig leben. Zielmäßig heißt dann auch, wenn ich einen Fehler mache, dass ich den sofort unter das Blut Jesu stelle, dass ich zu meinem Vater sage, jetzt habe ich dich betrübt. Dass ich nicht warte bis zum nächsten Morgen, ja, sondern sofort, wenn ich es erkenne, in Ordnung bringe. Dann war das ein zielmäßiges Handeln. Genauso, wenn ein Bruder oder eine Schwester mir wehtut, dass ich ihr sofort Gnade erweise in meinem Herzen, bevor die kommt und sagt, oder der kommt, du, ich hab dir wehgetan. Vielleicht wollte der das gar nicht. Und selbst wenn es dasjenige bewusst gemacht hat, bin ich trotzdem verpflichtet, Gnade zu erweisen. Kommen wir ja dann auch noch drauf. Nächster Punkt, Vers 26, geht genau in diese Richtung. Da heißt, zürnet und sündiget dabei nicht. So ähnlich hat es ja vorhin der Thomas auch gelesen in seiner Übersetzung. Ein bisschen anders, aber im Grunde genauso. Der Zorn soll nicht den Sonnenuntergang überdauern. Das wäre jedenfalls Sünde. Dazu später noch in Vers 31 noch weitere Details. Vers 27, wir sollen nicht dem Satan länger Raum geben. Hier geht es wie einst im Garten Eden um das sollte Gott gesagt haben. Ja? Das heißt, dass wir Wahrheiten, die uns bewusst werden, versuchen, durch unsere Gefühle abzuschwächen. Ja? Dass wir nicht auch in diesem Sinne authentisch sind, sondern versuchen, um Klippen herumzukommen, ja? Dem wir unserem Fleisch nicht ganz, aber so ein bisschen nachgeben. Ja? Das ist damit gemeint, dass wir dem Satan nicht Raum geben, weil wenn wir das tun, dann hat er, wie man so schön sagt, den Fuß in der Tür und dann ist zum absoluten Fall nicht mehr weit. Ja? Das ist das, was ich hier drin sehe. Und das Prinzip sollte Gott gesagt haben, das verwendet er noch heute. Er verwendet bloß andere Mittel, ja, andere Werkzeuge, moderne Werkzeuge. Aber das Prinzip ist genau dasselbe. Er will uns zum Beispiel mit sichtbaren Dingen so beschäftigen, dass wir den Blick auf den Kommenden und die Hoffnungsglieder des Evangeliums verlieren. Dass wir etwa das Evangelium Gottes dazu benutzen, einigermaßen unbeschadet über den Alltag wegzukommen. Darum geht es überhaupt nicht, ja? Sondern es geht darum, dass der Wille Gottes in meinem Leben passiert. Dass unser Alltag dabei erledigt wird, das ist Nebenprodukt, aber nicht Hauptsinn unseres Wandels. Wir haben uns ja und unsere Brüder bisher auch schon in der ähnlichen Weise versucht klarzumachen. Vers 28, nicht stehlen, sondern arbeiten und ganz unfromm Gewinn machen. Aber nicht in die eigene Tasche nur, ja, sage ich mal, sondern der Paulus sagt, ihr sollt Gewinn machen, damit ihr etwas habt, um Bedürftigen abzugeben. Paulus hat zum Beispiel in Korinth das Ehepaar Aquila und Priscilla gefunden und da ging er zu denen hin und hat nicht um Almosen gebettelt, sondern er hat gearbeitet, damit er sich und seine Mitarbeiter freihalten konnte, damit nicht die Gemeinde in Korinth, und es waren ja ein Haufen Leute, die hätten ihn locker unterhalten können, aber er wollte das gar nicht, sondern er wollte ein Zeugnis geben. Und deshalb hat er selber gearbeitet und hat nicht von Spenden gelebt, wenigstens dort, wo es so ging. Paulus lehrt die Versammlung Gottes, eine größtmögliche Autarkie zu erreichen in den Dingen dieses Lebens. Und interessanterweise angesichts sogar der nahen Entrückung. Das Evangelium dazu, die gute Botschaft unserer Versammlung zu ihm hin, wie er in 2. Thessalonicher 2,1 dieses Ereignis nennt. Und dort mitten rein hat er in eine Ermahnung in 1. Thessalonicher 4 die Botschaft der Entrückung gebracht. Ich bitte euch, lest euch mal das Kapitel 4 ganz durch. Ich lese jetzt der Zeit halber nur ab Vers 10b bis Vers 12, 1. Thessalonicher 4. Dort heißt es, wir ermahnen euch aber, Brüder, reichlicher zuzunehmen und euch zu beeifern oder eure Ehre da reinzusetzen, still zu sein und eure eigenen Geschäfte zu betreiben. Also jeder soll sich etwas freier wiedergeben, um seine Angelegenheiten kümmern, um seinen Lebensunterhalt. Auf dass ihr anständig oder ehrbar wandelt gegen die, welche draußen sind. Das sind die Menschen außerhalb der Versammlung. Und dass ihr niemand bedürft, dass ihr keinen Bedarf habt. In Kapitel 5, Vers 12 geht es dann unmittelbar mit Ermahnungen weiter, wenn man das weiterliest. Und ab Vers 13 bis 18 kommt ja die herrliche Botschaft der Entrückung. Das heißt, der Glaubende lebt gewissermaßen bis zum Zeitpunkt der Entrückung, indem er seinen Geschäften nachgeht. Der spekuliert also nicht, naja, in 3 Monaten ist die Entrückung, also kann ich jetzt Urlaub machen bis dahin. Macht er nicht, ja. Das lese ich jetzt, habe ich jetzt daraus gelesen, aus dem Text, in dem da mitten in den praktischen Ermahnungen dieses Evangelium der Entrückung drinsteht. In Titus 3, Vers 8 sagt Paulus, das Wort ist gewiss oder zuverlässig und ich will, dass du auf diesen Dingen fest bestehst, auf dass die, welche Gott geglaubt haben, Sorge tragen, gute Werke zu betreiben. Dies ist gut und nützlich für die Menschen. Und wenn wir jetzt da noch den 14. Vers dazu nehmen, da steht, lass aber auch die unsrigen lernen, für die notwendigen Bedürfnisse gute Werke zu betreiben, auf dass sie nicht unfruchtbar seien. Gute Werke heißt, keine zweifelhaften Geschäfte zu machen, um da davon zu leben. Von den Kretern haben sicher einige Leute vom Strandraub gelebt, ja, weil Kreta war eine Insel und da gibt es einen Teil, der ist mehr fruchtbar und einen Teil, der ist weniger fruchtbar und dort muss man natürlich viel mehr ran. Ja, und dann haben die halt zweifelhafte Sachen gemacht. Und Paulus hat gesagt, jetzt geht es nimmer. Ihr müsst ordentliche Geschäfte betreiben, sodass ihr übrig habt, den Bedürftigen, die das nicht mehr können, zu helfen. Aber im Grunde muss jeder, der kann, für seinen eigenen Lebensunterhalt sorgen. Das ist das, was der Paulus der Gemeinde mitgegeben hat. Und ihr könnt Gift draufnehmen, wenn es in irgendwelchen christlichen Organisationen mit dem Geld klemmt, ja, dann haben sie nicht nach diesen Ordnungen gearbeitet. Ja. Und viele Organisationen haben müssen die Wahrheit vor die Türe stellen, um finanziell zu überleben. Und das ist eine ganz große Problematik. Und angesichts dessen, was wir so geschehen sehen, wie die Gotteskinder ja, von höchsten Stellen her beurteilt werden und in welche Ecke man sie in der Diskussion stellt, ja, muss man gucken, dass man möglichst autark wird, ja, und sich nicht finanziell in Abenteuer begibt in der Gemeinde. Paulus sagt den Ältesten von Ephesus, die er nach Milet kommen lässt, in Apostelgeschichte 20, 34 und 35, ihr selbst wisset, dass meinen Bedürfnissen und denen, die bei mir waren, diese Hände gedient haben, sagt er. Ich habe euch alles oder in allen Stücken gezeigt, dass man also arbeitend sich der Schwachen annehmen und eingedenk sein müsse der Worte des Herrn, der selbst gesagt hat, geben ist seliger denn nehmen. Ja, ist übrigens ein Wort Jesu, das in den Evangelien nicht vorkommt. Ja, das hat Paulus hier verwendet. Und er hat den Ephesern gesagt, er sagt zum Beispiel in 1. Korinther 9 ganz klar, Apostel haben eigentlich das Recht, vom Evangelium zu leben. Aber er sagt klar, ich habe nicht von diesem Recht Gebrauch gemacht. Und zwar aus dem Grund, den wir hier lesen. Damit er ein gutes Beispiel ist für die Gemeinde, dass sie lernt, jetzt mit normalen, vernünftigen Mitteln durch das tägliche Leben zu kommen. Vers 30. Betrübet nicht den Heiligen Geist, mit dem ihr versiegelt worden seid auf den Tag der Erlösung. Und in 1. Thessalonicher 5, 19 haben wir das bekannte Wort, dämpft den Geist nicht. Es ist der Geist von Epheser 4, Vers 4, mit dem wir auch versiegelt sind auf den Tag der Erlösung. Entschuldigung, 4, Vers 30 ist es. Ja? Den Tag der Entrückung. Seinem Wirken sollen wir uns nicht widersetzen, ihn betrüben oder dämpfen. Sonst stocken sowohl unser Wachsen hin zum Haupt als auch des ganzen Leibes Christi gedeihen. Mehr möchte ich jetzt dazu gar nicht sagen. Mir geht es jetzt speziell noch um den Vers 31 und 32. Die beiden Verse, die sind mir ja irgendwie auf die Seele gelegt worden. Da steht Vers 31, Bitterkeit, Wut und Zorn und Geschrei und Lästerung sei von euch weggetan, samt aller Bosheit. Es ist komisch, dass diese Begriffe alle so hintereinander genannt werden. Und ich habe den Eindruck beim Übernachdenken gehabt, die müssen zusammenhängen. Ja? Und offensichtlich ist die Bitterkeit die Wurzel des Ganzen, was dann nachher kommt. Wut, Zorn, Geschrei, Lästerung, das sind Folgen von Bitterkeiten. All das gehört zum Wesen des alten Menschen und entspringt der Sünde, die noch in unserem Fleisch wohnt. Sonst wäre diese Ermahnung unlogisch. Es sind alles Dinge, denen wir uns eigentlich für tot rechnen sollen, nach Römer 6, Vers 11, und es auch können. Darum kann es Paulus anweisen und erwarten, dass wir es lernen. Ja? Er sagt nicht, ihr müsst es können, ja, sondern ihr müsst es lernen. Das ist immer wieder der Punkt. Bitterkeit steht vorne an. Und das ist ein wichtiger Punkt und nicht selten eben Auslöser und Folgeerscheinung für die anderen Dinge, die er in diesem Vers nennt. Der Hebräerbriefschreiber warnt zum Beispiel in einer universal gültigen Aussage in Kapitel 12, Vers 15, da spricht er die Hebräer an, die er anschreibt, und sagt, achtet darauf, dass nicht jemand an der Gnade Gottes Mangel leide. Warum? Dass nicht irgendeine Wurzel der Bitterkeit aufsprosse und euch beunruhige und viele durch diese verunreinigt werden. Das heißt, Bitterkeit ist offensichtlich was ganz Gefährliches. Das entsteht ja in meinem Herzen oder in der Seele, würde ich jetzt mal eher sagen. Ja, wo die Gefühle zu Hause sind, dort entsteht am ehesten Bitterkeit. Der Vers verbindet die beiden Ermahnungen in Vers 31 und 32. Das werden wir gleich noch sehen. Also die Stelle in Hebräer 12. Da ist von Gnadenmangel die Rede und als Folge Bitterkeit. Bitterkeit ist keine Privatsache nach dem Vers in Hebräer 12, sondern betrifft unter Umständen viele. Verletzt Verletzungen in der Seele führen sehr gerne zu Bitterkeiten, wenn sie nicht in das Licht Gottes gestellt werden oder ausgesprochen werden, notfalls unter Zeugen. Wenn man sie nicht durch ein Lossagegebet losbekommt, ja, oder wenn man unter Zeugen nicht sich im Gebet unter Gottes Gnade stellt und sich davon lossagt. Ich habe das persönlich auch schon praktizieren müssen, persönlich, wenn ich mit einem Menschen im Arbeitsumfeld zum Beispiel Probleme hatte, dann musste ich manchmal rausgehen aufs WC und musste sagen, Herr, ich will mich jetzt ganz bewusst, ja, von diesen Gefühlen, die ich jetzt gegen die Person habe, in meinem Herzen muss ich mich jetzt lossagen. Ganz bewusst, ja, damit nicht das so eine Gedankenmühle gibt, ja, und man dann so einen Menschen ständig, ja, auch in Fällen, wo es dann gar nicht gerechtfertigt ist, in einer unmöglichen Art wieder begegnet. Ja. Unerledigte Verletzungen und Bitterkeiten in unserer Seele, die erzeugen mit der Zeit eine allgemeine negative Grundstimmung in uns. Ja, wenn ich es also zulasse, dass viele Bitterkeiten sich da aufstauen, ja, dann gibt es eine negative Grundstimmung und wir müssen dann ständig andere in unserer Umgebung kritisieren. Wir sehen dann vorwiegend nur überall noch das Negative. Und auf das, was noch nicht im anderen geworden ist oder was gar nicht da ist. Ist jemand mit so etwas behaftet, dann schadet er sich am meisten selber. Denn man meidet so jemand, ja, wenn man merkt, ja, dass es gibt ja Menschen, die, wenn man denen freudig begegnet, dann verschwindet die Freude in einem schwarzen Loch, ja. Und egal wie viel Freude und Zuwendung man denen gibt, ja, desto mehr verschwindet auch, ja. Ich habe es jetzt ein bisschen überzeichnet, aber ihr versteht, was ich meine, ja. Und das darf ich nicht zulassen. Schäden entstehen in der Seele auch dann, wenn ich mich mit negativer Information vollpumpe, wenn ich den Information ist, was mich dem Wort nach von innen formt. Information. Das heißt, wenn ich jetzt, ich kann es ja nicht vermeiden, dass ich negative Informationen mitkriege, aber wenn ich nicht aufpasse und mich selber noch sehr viel mit negativen Dingen abgebe, dann können die einfach die Oberhand gewinnen und dann führt es zu Bitterkeit. Wenn wir Ärger, Zorn, auch Berechtigten über den Sonnenuntergang hinaus andauern lassen, wenn wir ihn pflegen, dann formt es unsere Gesinnung. Das hat übrigens auch die Hirnforschung nachgewiesen. Ja. Wenn Menschen bestimmte Dinge, negative Dinge ständig bewegen, ja, dann gibt es so wie so eine Autobahn im Gehirn, ja, dass die irgendwann gar nicht mehr anders können als negativ denken. Auch in Fällen, wo es gar nicht gerechtfertigt ist. Das ist was ganz Eigenartiges, aber eben so hängt es mit unserem Natürlichen zusammen. Wenn wir nicht mit Gottes Wort massiv dagegenhalten und den Konsum negativer Nachrichten auf ein Minimum reduzieren, dann sind Bitterkeiten in unserer Seele eigentlich unabdingbar. Und deshalb kommt jetzt, das habe ich vorhin erwähnt, der Vers 32 als Gegenstück dazu. Da heißt es jetzt, seid aber gegeneinander gütig, mitleidig, einander Gnade erweisend, wie auch Gott in Christo euch Gnade erwiesen hat. Und das ist auch wieder so etwas wie unsere Hauptermahnung, ja. Wir sollen einander in Liebe ertragen. Euch gegenseitig in Liebe ertragend. So fängt Kapitel 4 an, ganz vorne. Und hier steht, einander Gnade erweisend, das ist also ständig notwendig offensichtlich, wie auch der Christus euch Gnade erwiesen hat. In Kolosser 3, Vers 13, da fasst Paulus unsere Hauptermahnung, nämlich einander Gnade zu erweisen, in Vers Kapitel 4, 2, folgendermaßen zusammen. Kolosser 3, Vers 13. Einander ertragend und euch gegenseitig Gnade erweisend, wenn einer Klage hat wider den anderen, wie auch der Christus euch vergeben hat, also auch ihr. Das heißt, in dem Moment, wo ich eine Klage habe gegen jemanden, sei die berechtigt oder unberechtigt, dann bin ich verpflichtet, Gnade zu erweisen. Mache ich das nicht, dann kann ich sicher sein, dass ich in dem Punkt irgendwann eine Bitterkeit in meine Seele bekomme. Es ist dann eine zweite Frage, sich mit so jemand auszusprechen, ja, das in Ordnung zu bringen oder dass der andere kommt und sich entschuldigt. Das ist eine zweite Sache, aber zunächst einmal muss ich Gnade erweisen. Dazu bin ich einfach verpflichtet. Ich darf das lernen. Ja, warum? Weil Gott mir eben schon längst vor Grundlegung der Welt diese Gnade erwiesen hat und mir alles vergeben hat. Ich kann mit allem kommen, was passiert. Und wenn es 50 Mal dasselbe wäre. Ja? Und deshalb bin ich verpflichtet als Glaubender, das mit meinen Mitmenschen auch zu tun. Egal, ob der andere jemand glaubt oder nicht glaubt. Und zuallererst natürlich den Glaubensgenossen so zu begegnen. Ich darf gar nicht warten, bis der andere, der eventuell Schuldige, mir entgegenkommt. Das ist nicht einfach. Ja? Unsere Seele, die tut da nicht gleich mit, ja, mit dem Gnade erweisen. Das weiß jeder. Ja? Deshalb ist das eine Sache des Geistes. Ja? Ich weiß nicht, glaubt der Johannes hat es gesagt, wir müssen unsere Seele, ja, an die Kette, ja, des Geistes bekommen. Ja? Dass sie praktisch emporgehauptet wird, ja? Aus dem irdischen Empfinden raus in den geistlichen Bereich. Und das schenkt uns der Herr, und wenn wir darum flehen, das Gebet wird hundertprozentig erhört. Ganz sicher. Weil das ist ja sein Prinzip. Wir kommen jetzt zu Kapitel 5. Die Verse 1 und 2. Paulus fährt hier fort, indem er gewissermaßen alles zusammenfasst, was er bisher so im Einzelnen ermahnt hat. Und er kleidet es in eine ganz typische göttliche Form der Ermahnung, die wir auch schon in diesen Tagen angesprochen hatten. Er spricht nämlich eine Ermahnung aufgrund von göttlichen Grundlagen aus, die Gott vorher schafft, bevor er ermahnt. Nur auf solch einer Grundlage können wir auch praktisch umsetzen, was er von uns will. Da heißt es jetzt, werdet Nachahmer Gottes als geliebte Kinder und wandelt in Liebe, gleich wie auch der Christus uns geliebt und sich selbst für uns hingegeben hat als Darbringung und Schlachtopfer Gott zu einem duftenden Wohlgeruch. Nur Söhne Gottes, geliebte Kinder, können so angesprochen werden. Und ist es nicht auch ein Trost, ja, dass Gott so ist, dass er nicht einfach zu mir sagt, mach das. Sondern er sagt, guck, ich habe dir das und das und das und 100.000 andere Sachen gegeben und jetzt bitte, nimm das auch in Anspruch und wandel entsprechend. Ja? Geh davon aus, dass das tut. Und wenn wir dann nach einem Schritt zum ersten Mal dahin fallen, dann hilft er uns wieder auf und sagt wieder, guck mal, du stehst auf so einer riesigen Grundlage. jetzt lauf weiter nach diesem Prinzip. Und das ist kostbar. Und deshalb sind Ermahnungen in der Schrift nicht Dinge, vor denen es uns frieren muss oder Angst sein muss, sondern wo wir sagen können, wenn Gott es von mir will, dann gibt er mir auch alles, was ich dazu brauche. Und ich erinnere mich gerade an den David mit der Batseba. Das war so ein Fall. Kommt der Nathan zu ihm und sagt, habe ich dir nicht alles Mögliche gegeben? Und dann kommt ein ganz nicht frommer Satz von Gott. Und wenn es zu wenig gewesen wäre, dann hätte ich dir noch dies und jenes hinzugefügt, sagt Gott durch den Nathan zum David. Das heißt, wenn der David gesagt hätte, du lieber Gott, ich brauche jetzt noch die und die Frau oder das und das, dann hätte Gott diese Bitte erhört und hätte damit vermieden, dass der David dieses Unmögliche getan hat. Das muss ich doch daraus ableiten. Und ist nicht noch viel mehr hier, ja, wie der Markus vom Salomo gesagt, als der Herr Jesus gesagt hat, ja, bei dem Salomo, da kam die Königin von Saba. Hier ist mehr als Salomo. Ja. Und hier in unserer Verheißung, das ist ja eigentlich gar nicht mit Worten zu beschreiben, was der Herr uns gegeben hat. Und deshalb ist es auch sehr tröstlich, dass hier steht, werdet Nachahmer Gottes, werdet meine Nachahmer, gleich wie ich Christi, sagt er in 1. Korinther 11, Vers 1. Es klingt fast befremdend, dass wir Nachahmer Gottes und Christi sein sollen, und doch ist es logisch. Da der Vater und der Sohn durch ihren Geist in uns wohnen, können wir auch ihrem Wesen gemäß eben in Liebe wandeln lernen.
Warum steht nicht Nachfolger dort?
Bitte?
Warum steht dort nicht Nachfolger? Ist das das Gleiche?
Nee, Nachfolger laufen hinterdrein. Wir laufen ja nicht hinterdrein, wir sind ja Söhne Gottes. Ja, also, das ist ein anderes Prinzip hier. Ein anderes Prinzip hier. Epheser 3, 17, da steht ja, dass der Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne, in Liebe gewurzelt und gegründet werdend. Ja, damit hängt es zusammen. Und deshalb können wir, so je mehr wir in Liebe gewurzelt werden, desto mehr können wir Nachahmer unseres Gottes und unseres Herrn Jesus Christus werden. Und in Römer 13, Vers 8, da steht, seid niemand irgendetwas schuldig, als nur einander zu lieben. Denn wer den anderen liebt, hat das Gesetz, und hier sollte man besser wiedergeben, hat die Norm Gottes erfüllt. Ja, Gesetz, das klingt so ein bisschen alttestamentlich. Verzeiht, wenn ich das so sage. Es ist eine Norm, denn Gott handelt aus Liebe, hat aus Liebe gehandelt, und da wir Gottes Söhne sind, können wir das jetzt auch lernen, aus Liebe zu handeln. Und wir sehen aus der Stelle in Römer 13, Vers 8, dass wir die Liebesschuld nie begleichen können. Weil der Paulus sagt, sei niemand irgendetwas schuldig, außer einander zu lieben. Das heißt, mit der Liebesschuld werde ich nie eben. Und das ist auch logisch, denn die Liebe hört doch nicht auf zu geben. Wenn ich zu meiner Frau sage, ich liebe dich nur noch bis zu dem Punkt, wo du mir das nächste Mal rumkommst, ja, was soll sie denn dann denken? Dann können sie sagen, das machen wir gleich umgekehrt. Ja, ihr versteht, was ich meine. Und ich bin da auch am Lernen. Keine Angst. Die Liebe hört deshalb ja auch nie auf, ist die größere von den Dingen, die bleiben. Warum? Weil die Liebe immer gibt. Und es geht nicht ohne Opfer und Leiden. Deshalb müssen wir ja auch mitleiden. Und deshalb ist Hingabe notwendig, wie in Kapitel 5, Vers 2b steht, dass der Christus sich selber hingegeben hat, aus der Liebe heraus. Und das wird, und so steht es auch in Vers 25, wo wir dann in dem letzten Dienst zum Epheserbrief hinzukommen werden. Vers 3 bis 5. Hurerei oder Unzucht, Unreinigkeit, Habsucht, Gier, Schändlichkeit, albernes, dummes Gerede und Witzelei, und zwar im Sinne von zweideutiger Rede, sollen nicht einmal genannt werden. Warum? Weil das Heilige nicht geziemt, sondern vielmehr Danksagung. Interessant ist hier und deshalb auch sehr ernst, dass er sexuelle Verfehlungen hier in einem Atemzug mit sonstigen Dingen nennt. Ja? Zum Beispiel mit Habsucht, die er sogar direkt Götzendienst nennt. Und sexuelle Verfehlungen, die haben bei uns irgendwie einen besonders negativen Charakter. Ja? Wenn jemand habsüchtig ist, das fällt uns in der Regel weniger auf. Ja? Vielleicht.
Sparsamkeit.
Ja, kann man auch sagen, ja. Ich möchte es jetzt nicht weiter verbreitern, sondern einfach mal darauf aufmerksam machen, dass das eigentlich gleich schlimm zu werden ist. Ja? Albernes, nutzloses Gerede, ja, und diese sogenannten schweren Sünden, wie man die manchmal auch nennt. Sexuelle Verfehlungen, das ist ja bei uns jetzt ja auch von Staats wegen so mehr oder weniger vorgeschrieben, dass das gemacht werden muss. Und albernes Gerede ist gleich schlimm. Vers 5 nennt er dieselben Punkte noch einmal und macht deutlich, dass Menschen, die das ausüben, also, und da meint er jetzt nichtgläubige Leute in dem Vers, ja, die werden die Königsherrschaft nicht ererben, sagt Paulus. Also Leute, die in sexuellen Verfehlungen leben, die habsüchtig sind, geldgierig und so weiter und so weiter, die werden die Königsherrschaft nicht ererben. Ich habe noch einen Kommentar dazu aus 1. Korinther 5, Vers 9 bis 14, den ich dazu lesen will. Ich habe euch in dem Brief geschrieben, nicht mit Huren Umgang zu haben. Nicht durchaus mit den Huren dieser Welt oder den Habsüchtigen und Räubern oder Götzendienern, sonst müsstet ihr ja aus der Welt hinausgehen. Ja, also im Alltag haben wir mit solchen Leuten zu tun. Und da muss man gucken, wie man mit denen eben gottgemäß umgeht. Er sagt weiter, nun aber habe ich euch geschrieben, keinen Umgang zu haben, wenn jemand, der Bruder genannt wird, ein Hurer ist oder ein Habsüchtiger oder Götzendiener oder Schmäher oder Trunkenbold oder Räuber mit einem solchen selbst nicht zu essen. Denn was habe ich auch zu richten, die draußen sind? Ihr richtet ihr nicht, die drinnen sind, die aber draußen sind, richtet Gott. Tut den Bösen von euch selbst hinaus. Das heißt, wenn in der Gemeinde solche Sachen passieren, dann müssen wir aktiv werden. Und wenn wir das mit unserem Text in Epheser 5, 3 bis 5 vergleichen, dann gilt das in 1. Korinther 5 genannte sicher auch für die Liste in Epheser 5. Ja? Also die anderen Sachen, die sind genauso daneben. Und wenn jemand ständig Witze macht, dann ist das nicht ein Zeichen von besonderer geistlicher Reife. Ja? Man darf schon mal was Ironisches bemerken, ja? Aber da gibt es einfach Grenzen. Und das ist das, was der Paulus hier meint. Und dass diese Dinge, die der Paulus dort in 1. Korinther 5 als einzelne Verfehlungen nennt, ja, dass die passieren können in der Gemeinde, das ist nun klar, das liegt ja daran, dass wir noch den alten Menschen an uns haben. Und wenn sowas passiert, dann können wir durch Umkehr, Bekenntnis und Reinigung wieder aufstehen und weitergehen. Wer würde für sich die Hand ins Feuer legen und sagen, das passiert mir nicht, was hier an schlimmen Verfehlungen genannt wird? Paulus geht es aber um die Fälle, in denen solche Verfehlungen bewusst oder wieder besseres Wissen praktiziert werden in der Gemeinde. Das ist das, wo der Paulus sich dagegen wendet. So wie er auch über den Menschen geschrieben hat, der seines Vaters Ehefrau genommen hatte und von dieser Sünde nicht umkehrte, obwohl man ihn wohl auch zurechtgewiesen hat. Allerdings war es damals so, dass die Versammlung das irgendwann mal einfach geduldet hat. Und deshalb hat der Paulus schwere Maßnahmen ergriffen. Vers 3 bis 6 steht da in 1. Korinther 5, denn ich habe zwar den Leibe abwesend, aber im Geiste gegenwärtig, habe schon als gegenwärtig geurteilt, den, der dieses verübt hat, im Namen unseres Herrn Jesus Christus, wenn ihr und mein Geist mit der Kraft unseres Herrn Jesus Christus versammelt seid, einen solchen dem Satan zu überliefern, zum Verderben des Fleisches, auf das der Geist errettet werde, am Tage des Herrn Jesus, also bei der Entrückung. Euer Rühmen ist nicht gut. Wisset ihr nicht, dass ein wenig Sauerteig die ganze Masse durchsäuert? Der Betroffene, der durchläuft also ein Gericht, der dem Satan übergeben wird. Und was heißt es? Er wird aus der Versammlung ausgeschlossen. Ja, das heißt eigentlich dem Satan übergeben. Denn die Versammlung ist der Schutzraum Gottes für die Gotteskinder. Und wenn ich jemanden um seines unordentlichen Wandels hinaustun muss, und wenn es nur temporär ist, dann ist er dem Satan ausgeliefert, letztlich. Ja, wenn man es genau nimmt. Also da ist nicht irgendein fürchterliches Ritual abgelaufen, das da manche dann reinlesen in diesen Vorgang. Und das Gericht des Betroffenen, das ist geistliche Unfruchtbarkeit dann. Ja? Die endet entweder am Tage seiner Einsicht, ja, wenn er sich dann zurechtweisen lässt, oder im bitteren Fall eben erst dann am Tage des Herrn Jesus. Wer wollte denn wirklich so leben? Und doch leider gibt es solche Fälle in der Gemeinde immer wieder und es gibt dann auch Leute, die sich dabei nur relativ fromm verkaufen dabei und in solchen Dingen leben. Das Problem der Duldung von bewussten Verfehlungen in der Versammlung ist nach Vers 6 wie Sauerteig und kann eine ganze Versammlung zerbröseln, wenn sowas passiert. Auch andere Verfehlungen führen in eine solche Gerichtssituation zu einem unfruchtbaren Leben. Wer irgendwelche Zusätze zum Evangelium macht, ja, der fällt schlicht aus der Gnade. Ja, er verlässt das klare Evangelium Gottes. Wenn jemand Beschneidung einführt, haben wir Beispiele, Galater 5. Oder wenn jemand ganz bewusst von Wahrheiten der Schrift abweicht, passiert es genauso. Paulus hat hier sogar einmal Namen genannt in 1. Timotheus 1, 18 bis 20. Ich will das mal lesen. Dieses Gebot vertraue ich dir an, mein Kind Timotheus, nach den vorangegangenen Weissagungen über dich, auf dass du durch dieselben den guten Kampf kämpfest, indem du den Glauben bewahrst und ein gutes Gewissen, eben sich nicht gegenüber dem Wort und den geoffenbarten Wahrheiten zu versündigen, welches etliche von sich gestoßen und so, was den Glauben betrifft, Schiffbruch erlitten haben, unter welchen Hymenäus ist und Alexander, die ich dem Satan überliefert habe, auf dass sie durch Zucht unterwiesen würden, nicht zu lästern. Er hat also die beiden mit Namen genannt und er hat sie offensichtlich aus der Versammlung verbannt. Ja? Das ist eine ganz ernste Sache. 2. Timotheus 2, 17 und 18 wird der Hymenäus noch einmal genannt. Und da wird auch gesagt, was bei ihm speziell das Problem war. Und ihr Wort wird um sich fressen wie ein Krebs. Das bedeutet, was der Mann gepredigt hat, das ist offensichtlich allgemein übernommen worden in der Versammlung. Ja, das Wort fraß um sich wie der Krebs. Unter welchen Hymenäus ist und Philetus, die von der Wahrheit abgeirrt sind, indem sie sagen, dass die Auferstehung schon geschehen sei und den Glauben etlicher zerstören. Ja? Also das sind ganz ernste Sachen und das heißt auch, ja, dass wir auch in Bezug auf Prophetie und so weiter ganz vorsichtig mit dem Wort umgehen müssen, damit wir nicht hier Dinge verbreiten, die dann zu dem Schiffbruch von Glaubenden führen.
Die Umsetzung dieser Ermahnung für heute ist doch gleich null.
Ja.
Oder?
Ja, auf weiten Strecken. Ja. Vers 6 in Epheser 5. Niemand verführe euch durch leere Worte, denn dieser Dinge wegen kommt der Zorn Gottes über die Söhne des Ungehorsams. Söhne des Ungehorsams, das sind Leute, die sich nicht überführen lassen. Ja, das ist genau der Punkt. Die dann, wenn man sie darauf anspricht, ja, sich nicht zurechtweisen lassen. Ja? Da steht das Wort im Griechischen für überreden. Ja? Überreden jetzt in einem positiven Sinn, indem man sie durch Argumente der Schrift versucht, wieder auf das Gleis zu bringen. Und wenn jemand sich das nicht sagen lässt, dann muss man ihn aus der Versammlung entfernen, muss Redeverbot erteilen und so weiter. Wenn man das nicht macht, ja, dann wird es durcheinander groß. Und das ist ja in den 2000 vergangenen Jahren zu Genüge passiert. Alle Lehren des Kosmos, Philosophie, Religion in allen Schattierungen der Selbsterlösung fallen darunter. Aber auch zum Beispiel die Leugnung der wirklich leiblichen Auferstehung des Christus. Das ist ja heute Allgemeingut im frommen Lager, ja? Dass das geleugnet wird und das dann symbolisch gedeutet wird. Ich habe gelernt auf einer Tagung, dass zum Beispiel im Jahre 321 auf einem Konzil, glaube war es in Alexandrien, festgelegt wurde, dass die Bibel nur allegorisch ausgelegt werden darf. Ja, und damit hat man die Bedeutung Israels von oberster Stelle aus dem Heilsplan Gottes verbannt.
Erkläre allegorisch.
Allegorisch heißt, dass alle Aussagen in der Schrift nur symbolischen Charakter haben. Ja? Also wenn Gott über Israel Gericht spricht, dann ist es nicht wirklich so, sondern dann ist es eine symbolische Ermahnung. Dann ist der Herr Jesus zum Beispiel nicht wirklich auferstanden, sondern nur in der Gemeinde und im Herzen der Glaubenden. Das ist eine ganz typische Aussage zu dem Thema Auferstehung in der Theologie. Historisch, kritisch und ähnlich.
Protestantisch und katholisch, oder?
Also im protestantischen Bereich, wo die historisch-kritische Methode gelehrt wird, ist das ganz klar so verstanden. Philosophie, Lehren von Menschen, Überlieferungen, Mythen, Ergänzungen zum Evangelium, Kolosser 2,8 als Beispiel. Vers 7 und 8 in unserem Text. Nicht Mitgenossen sein von solchen Dingen. Und jetzt sagt Paulus, denn einst waret ihr Finsternis, jetzt aber Licht in dem Herrn. Auch das ist eine kostbare Ermunterung mitten in diesen Ermahnungen. Und wir haben hier den schärfsten Ausdruck in der Beschreibung unseres alten Lebens. Ist gleich Finsternis. Und des Neuen ist gleich Licht in dem Herrn. Und deshalb auch Vers 8b bis 10, darum sollen wir als Kinder des Lichts auch wandeln und die entsprechenden Früchte bringen. Güte, Gerechtigkeit und Wahrheit, und wir sollen prüfen, was dem Herrn wohlgefällig ist. Es geht also nicht um erlaubt oder nicht erlaubt, sondern um wohlgefällig oder nicht wohlgefällig. Vers 11 bis 14 in Epheser 5. Da geht es jetzt nicht um öffentliche Kampagnen gegen das Böse in der Welt um uns, sondern indem wir uns in unserem täglichen Leben im Glauben davon distanzieren, soweit es notwendig ist, damit wir nicht mit hineingezerrt werden. Paulus' Ermahnung zielt ja in die Versammlung Gottes hinein und nicht in die Peripherie. Dort haben diese genannten Dinge dort nichts zu suchen. Was draußen angeht, das haben wir vorher in der Stelle in 1. Korinther 5, 9 bis 13 gelesen. Vers 15 bis 17, wir sind gleich zu Ende. Da sagt Paulus, sorgfältig wandeln, nicht als Unweise, sondern als Weise, die gelegene Zeit auskaufend. Nicht töricht werdend, steht da interessanterweise, sondern verständig werdend. Auch hier wieder wunderbar die Ermahnung Gottes. Nicht töricht werdend, das bedeutet, man kann durchaus töricht werden noch als Glaubender, wenn man nicht aufpasst, sondern verständig werdend. Ja, das ist gefragt und das dürfen wir auch lernen. Und das ist der Wille des Herrn. Warum, sagt Paulus? Denn die Tage sind böse. Die waren es damals schon, die waren immer böse. Denn wir leben in dem gegenwärtigen bösen Äon. Und die Tage werden auch nicht besser, sondern böser. Das wissen wir auch aus der Schrift. Zweimal in unserem Text, in Vers 10 und 17, sagt Paulus, dass wir prüfen sollen, was der Wille des Herrn sei. Eine einprägsame Sammlung von 9 Stücken, und da möchte ich jetzt auch für heute Abend schließen, schon um der Zeit willen. Eine einprägsame zu den Stücken, wo wir genau gesagt bekommen, dass das der Wille des Herrn für uns ist. Das ist in 1. Thessalonicher 5, Vers 14 bis 18. Das ist eine. Da geht die Ermahnung weiter, wie wir vorhin sagten, ja, wo hinein die Botschaft der Entrückung steht, ja, was unseren praktischen Wandel anbelangt. Das möchte ich jetzt zum Schluss noch vorlesen. 1. Thessalonicher 5, 14 bis 18. Wir ermahnen euch aber, Brüder, erstens, weiset die Unordentlichen zurecht. Warum? Weil das Sauerteig bedeutet, wenn man das duldet. Zweitens, tröstet die Kleinmütigen, die also sagen, aus mir wird nichts mehr. Ja? Jetzt bin ich schon wieder gefallen. Tröstet die Kleinmütigen. Drittens, nehmet euch der Schwachen an, ob nach Seele oder Leib, ist eigentlich unerheblich. Viertens, seid langmütig gegen alle. Fünftens, sehe zu, dass niemand Böses mit Bösem vergelte. Sondern was sollen wir? Gnade erweisen, sobald wir Klage empfinden gegen andere. Sechstens, strebet allezeit dem Guten nach gegeneinander. in der Gemeinde und gegen alle. Also da geht es jetzt auch nach draußen. Siebtens, freut euch alle Zeit. Achtens, betet unablässig oder, wenn ich es freier wiedergeben wollte, unausgesetzt oder lebt in einer Gebetshaltung. Neuntens, danksaget in allem, denn dieses ist der Wille Gottes in Christo Jesu gegen euch. Das heißt, wenn jetzt irgendjemand kommt und sagt, oh, ich weiß gar nicht, was der Wille Gottes für mich ist, dann könnt ihr ihm die Verse vorlesen und schon weiß er es. Und wenn er da danach lebt, dann ergeben sich alle anderen Dinge mehr oder weniger automatisch. Ja? Weil dann wandle ich genau nach dem Bild gesunder Worte. Ja? Und dann kann auch Gott in mein Leben eingreifen und sagen, du, jetzt lässt mal alles liegen und machst das. Und wenn das dann gemacht ist, dann schaffe ich wieder nach den Prinzipien weiter. So einfach ist eigentlich konsequenter Wandel. Ja, da bin ich auch mittendrin, das zu lernen. Und der Herr möge Gnade schenken jedem Einzelnen von uns. Wir wollen beten. Lieber Vater, du siehst, wir haben jetzt so viele Ermahnungen betrachtet, dass uns vielleicht Angst und Bange wird, wenn wir daran denken oder wenn ich daran denke, wo ich noch überall zu lernen habe. Hab aber Dank dafür, dass du alle Voraussetzungen für mich, für uns alle gegeben hast, dass wir nach diesen Ordnungen wandeln lernen. Und das schenke du uns, Herr, und gib, dass niemand jetzt bedrückt hinausgeht und sagt, das werde ich nie schaffen, sondern dass er hinausgeht und wenn ich es nicht geschafft habe, es ist mir heute Abend zugesprochen, dass es funktionieren wird. Und daran wollen wir uns halten. An deine Gnade, deine Güte, deine Geduld, deine Langmut, an dein Vergeben vor Grundlegung der Welt. Amen.
Ja, liebe Geschwister, wir danken unserem Gott und Vater für diesen Zuspruch, aber auch für diese viele Zahl an Ermahnungen, aber die uns ja auch gleichzeitig Ermunterung sein dürfen, weil, wie der Albrecht das am Schluss ja auch nochmal gesagt hat, wir dürfen ja in seiner Gnade damit rechnen, weil er alles bereitgestellt hat, dass wir dahin wachsen dürfen, es mehr und mehr, ja, nicht aus uns heraus zu schaffen, aber es in und durch uns ihn wirken zu lassen, dass wir dem auch nachkommen dürfen zu seiner Herrlichkeit. Ich habe mir gedacht, das waren jetzt so viele intensive Aussagen, die so direkt unseren praktischen Lebenswandel betroffen haben, ich mache es auch heute Abend einfach nochmal in Ruhe, diesen Text durchlesen und nochmal einfach das nachwirken lassen. Und das wünschen wir uns gegenseitig, dass wir einfach sein Wort auch nochmal in uns, in einer ruhigen Minute hier diese Verse vielleicht nachwirken lassen können. Wir wollen jetzt noch einmal das Liederbuch zur Hand nehmen und von dem Lied, das wir am Anfang schon gesungen haben, 614, die Strophen 4 bis 6 singen. Das Lied 614, 4 bis 6.